Liebe Geschwister und Freunde, schön wieder einmal im Siegerland sein zu dürfen und gar nicht selbstverständlich. Darf ich kurz ein paar Bemerkungen machen zum Büchertisch, der sich da hinten befindet? Erstmal will ich reden über das, was gar nichts kostet. Die Kassetten vom jungen Schumacher. Die Kassetten, die da hingelegt worden sind, wie schon gesagt wurde, kostenlos mitzunehmen. Ich habe auch ein Blättchen dahingelegt. Was ist eine gute Predigt? Das ist ein Sonderdruck, der ist vor längeren 20 Jahren vielleicht mal erschienen im Paulusverlag. Und dann habe ich gemerkt, die haben ja noch Hunderte da sitzen. Also bitte nehmen Sie die kostenlos mit. Was ist eine gute Predigt? Sie können noch mehr als eins mitnehmen. Ein Prospekt zur Werbung für die Übersetzung des Neuen Testamentes. Der Prospekt ist natürlich auch kostenlos. Das Buch selber kostet 20 Euro, bei 1000 Seiten nicht zu viel. Leider ist die Werbung des Hensler Verlages sehr schwach, sehr schwach. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausgleichen. Und wenn Sie eines kaufen wollen, da sind einige Exemplare vorhanden. Denn es wäre doch schade, wenn so ein wertvolles Buch verramscht würde oder gar noch am Ende vernichtet. Heute sind die Verlage schnell dabei. Wenn nicht mehr 500 pro Jahr verkauft werden, Preis runtersetzen, verramschen, da habe ich mich aber mit Erfolg gewehrt. Also vielleicht können Sie etwas für die Verbreitung dieses Buches tun, wo sich doch sehr viele schon bedankt haben und haben es als wertvoll empfunden, auch durch die Anmerkungen. Das letzte Buch heißt, was ist der Mensch im Licht der Bibel? Vielleicht haben Sie schon in Gnade und Herrlichkeit eine Ankündigung gesehen. Es sind auch Probenummern da von Gnade und Herrlichkeit. Schön, wenn einer es mal wieder neu bestellt und nicht nur Abbestellungen kommen. Was ist der Mensch im Licht der Bibel? Ja, der Herr hat mich so geführt, dass ich das im Dezember, Januar schreiben konnte. Unter 5 verschiedenen Aspekten. Es geht erst ganz weit in die Vergangenheit, die Entstehung der Welt und des Menschen. Die ersten beiden Verse der Bibel sind sehr interessant und werden auch sehr verschieden ausgelegt. Teil 2, der Sündenfall des Menschen. 1. Mose 3 bekanntlich. Und die Auswirkungen bis heute. Sünde und Tod sind zu allen durchgedrungen. 3. Teil 3, die Frage des Leides. Da bin ich auch auf den Hiob zu sprechen gekommen. Gern hätte ich auch hier über Hiob gesprochen, aber das geht nicht, denn ich habe bereits vor ein paar Jahren hier darüber gesprochen. Hiobs Glaubenskampf inmitten des Leides, bis hin zu dem Ausruf, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 4. Teil, Erlösung und Wiederannahme. Wie geht es nun weiter mit dem gefallenen Menschen? Erlösung. Auch ein Ruf für solche, die noch nicht den Schritt getan haben, der Blick auf die erhöhte Schlange und der verlorene Sohn. Teil 5, Tod und Auferstehung. In Jesu Hand sind alle Toten und doch gibt es da Unterschiede natürlich, wie ein Mensch auf Erden lebte. Hat er sich entschieden oder nicht für das Heil? Ich habe da auch eine Zusammenstellung drin in diesem Buch, was ist der Mensch? Von weltlichen Autoren und von christlichen gläubigen Autoren. Was für ein Unterschied, wie der Mensch über sich selber nachdenkt. Und das ist ja keine bloße Theorie, sondern wie man über den Menschen denkt, das zeigt sich dann im Umgang miteinander. Ein Wegwerfgegenstand, gerade gut genug, ein paar Gene eine Generation weiter zu transportieren, hat einer geschrieben. Ein anderer hat geschrieben, Sternenstoff hat einen Streich gespielt. Oder Hautkrankheit der Erde. Oder Irrweg der Evolution. So. Ein amerikanischer Autor hat geschrieben, den Satz finde ich sehr interessant, jeder einzelne Mensch stellt eine Kostbarkeit dar. Schlagen wir also dem Andersdenkenden nicht gleich den Schädel ein, denn in 100 Milliarden Galaxien wirst du seinesgleichen nicht noch einmal begegnen. Na, das ist doch was. In 100 Milliarden Galaxien findest du mich nicht wieder, finde ich dich auch nicht. Wir sind einzigartig. Also es gibt ganz negative Urteile über den Menschen, Ungeziefer der Erdrinde. Und so geht man dann noch miteinander um. Wegwerfgegenstand, so geht man dann noch mit den Menschen um. Oder aber nach Karl Heim, der Gesprächspartner des lebendigen Gottes. Und was sagt die Bibel selber? Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. So, jetzt will ich aber Schluss machen, denn ich wollte ja eigentlich heute Abend über ein anderes Thema sprechen. Meine Themen heute Abend und morgen sind von Paulus. Heute Abend aus Römer 8, morgen aus 1. Korinther 15. Ganz kostbare Texte. Ich hatte angegeben, mal den Buch es so zu nennen, Verheißungen und Mahnungen für Gotteskinder. Und bei dem Text in Römer 8 könnte einem natürlich der Gedanke kommen, wieso nennst du das Mahnungen, Verheißungen, Mahnungen? Wo sind denn da die Mahnungen in Römer 8, 1 bis 17? Das sind doch alles eigentlich Tatsachen, die Paulus dahinstellt. Ja, die Mahnungen ergeben sich mehr indirekt. Denn wenn wir so reich beschenkt werden, wenn wir ein solches Angebot bekommen, wie in Römer 8, 1 bis 17, dann ist die Mahnung, nimm's, lass dir das doch bitte nicht entgehen. Hast du es schon genommen? Lebst du darin? Es ist die Rede vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Morgen haben wir Trinitatis, wenn ich mich nicht irre. Also das passt sehr gut, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und die drei sind eins. Wir haben im Neuen Testament auch kostbare trinitarische Texte. Ich habe schon Brüder kennengelernt, die sind bei dem Thema Dreieinigkeit in Wut geraten, in Weißglut. Ich will ja nicht darüber reden im Sinne der Konzile, Beschlüsse und Dogmen der Kirche, sondern mir geht es nur um Gottes Wort. Und da finden wir wunderbar die Einheit von Vater und Sohn und Heiligem Geist. Sei es in den Abschiedsreden Jesu, sei es in Epheser 1, sei es hier in Römer 8. Ich möchte den Text in vier Teile teilen und möchte ein Vierfaches sagen heute Abend über Römer 8, 1 bis 17. Erstens, Kinder Gottes wissen um drei befreiende Tatsachen. Drei befreiende Tatsachen. Was für drei, das sage ich dann gleich. Zweitens, Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. Verse 5 bis 8. Drittens, Kinder Gottes erfahren Geistesinnerwohnung und Geistesleitung. Verse 9 bis 14. Viertens, Kinder Gottes haben Vertrauen zum Vater. Verse 15 bis 17. Jetzt mal zum ersten, Kinder Gottes wissen um drei befreiende Tatsachen, und die stehen in den Versen 1 bis 4. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind, sagt die Elberfelder Bibel. Das Wort Verdammnis finde ich hier nicht gut übersetzt. Sagen wir lieber Verurteilung, so steht es auch in meiner Übersetzung. Also gibt es jetzt kein Katakrima, keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich, oder nach anderer Lesart mich oder uns, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos oder geschwächt war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches zur Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Diese Verse sind so gefüllt Da könnte man natürlich über einen einzigen Satz eine Stunde reden. Das ist aber nicht so sehr meine Art. Ich habe immer die Pfarrer oder Prediger bewundert, die sich so einen Satz aus der Bibel nehmen und dann 60 oder 50 oder 30 Minuten über den einen Satz predigen. Also das ist mir nicht so gegeben. Ich habe lieber eine Fläche, ja, flächenmäßig, und sehe mir dann die Zusammenhänge an. Kinder Gottes wissen um drei befreiende Tatsachen. Erstens, keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Zweitens, das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Drittens, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Drei befreiende Tatsachen in Römer 8, 1 bis 4. Gleich am Anfang begegnet es uns. Ja nun, wer die Bibel schon länger liest und kennt, der weiß ja, vor Römer 8 kommt was? Römer 7. Und wer sich schon länger mit der Schrift befassen konnte, wenn jemand hier ist, der erst seit ein paar Tagen die Bibel liest, herzlich willkommen, das ist doch keine Schande. Wir waren alle mal Anfänger, wir waren alle blind für Gottes Wort, wir waren alle am ersten Anfang. Aber wenn wir schon 20, 30 Jahre gläubig sind, dann kennen wir die Texte wohl schon besser und wissen, Römer 7, ach ja, das ist dieser elende Mensch, der Leiporosiko Anthropos, lautet der Ausruf auf Griechisch, ich elender Mensch, ich Ego, elendes Ego. In Römer 7 haben wir den Zwiespalt des gesetzlich frommen Menschen. In Römer 7 haben wir keinen Gottlosen, keinen Gottesfeind, keine Gottesverächter. In Römer 7 haben wir einen Menschen, der das Gute weiß vom Gesetz her und das Gute will. Und dann ist die Frage, reicht das? Reicht das, wenn ich das Gute weiß und das Gute will? Das müsste doch genügen, was? Wenn ich die Gebote kenne und wenn ich sie dann auch noch tun will, dann ist schon viel gewonnen. Aber da fehlt ein drittes, kann ich es auch? Zum Wissen und zum Wollen muss das Können kommen und daran scheitert es eben. Ich elender Mensch, wer reißt mich raus aus diesem Zwiespalt, der in Römer 7 bis zum letzten Verse festzustellen ist, dieser Zwiespalt. Im letzten Vers haben wir einen zerrissenen Menschen. Also diene ich nun selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Ist das der Normalzustand des Christen? Nein, bestimmt nicht. Und so dürfen wir in Römer 8 jetzt eine ganz andere Ebene betreten. In Römer 7, da stoßen wir immer wieder auf die Worte Gesetz, 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 Sünde, Sünde, Sünde. Vom Geist ist, abgesehen von Vers 6, überhaupt keine Rede. Gesetz, 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 Sünde, Sünde, Sünde. Und dieses Wort, was in Römer 7 fehlte, das haben wir nun haufenweise gehäuft in Römer 8. Geist, 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 Geist des Lebens. Es gibt keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Verurteilung, Katakrima, dieses Wort begegnet uns in Römer 5 zweimal. Katakrima, Römer 5, Vers 16 und Vers 18. Der Sündenfall, das habe ich auch in meinem Buch ausgeführt, 1. Mose 3, die Schlange, Paradies, Eva, Adam. Dieser Sündenfall hat Folgen für alle Menschen. Sünde und Tod sind zu allen durchgedrungen, sagt uns Römer 5, Vers 12. Sünde und Tod sind zu allen Menschen durchgedrungen. Und in Vers 16, mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil, Krima, führte von einem zum Katakrima. Das Krima führte zum Katakrima, das Urteil führte zur Verurteilung. Und dann noch einmal in Vers 18 in Römer 5, Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Der Bruder Karl Geyer hatte die Gabe, dass er so schwierige biblische Begriffe durch ganz einfache Beispiele darstellen konnte. Schwierige biblische Begriffe, auch zum Beispiel Verurteilung, Verdammnis, Katakrima. Was ist das? Ein abfälliges Urteil Gottes. Katakrima heißt, diese Sorte kann ich nicht gebrauchen. Und Karl Geyer sagte, ein Bauer hat einen Kartoffelacker, aber er sagt im Herbst zu seiner Frau, die Sorte da, die nehmen wir nicht mehr nächstes Jahr. Die ist ja so anfällig für Fäulnisbakterien. Wir sehen uns nach einer anderen Sorte um. Das genau ist ein Katakrima, ein abfälliges Urteil. Die Sorte kann ich nicht gebrauchen. Und dieses Urteil steht über allen Menschen. Nach Römer 5, Vers 16 und Vers 18. Die Sorte kann ich nicht gebrauchen. Was ist denn das für eine Sorte? Das sind wir, du und ich, wie wir von Natur aus sind, in unserem Ego, in unserem Ich-Wesen. Ich sehe mich nach einer anderen Sorte um und das ist eben Christus Jesus, der andere Menschentyp. Es gibt ja zwei Menschen nach 1. Korinther 15, Adam und Christus, zwei Menschheitshäupter, zwei Sorten, zwei Arten. Zur ersten gehören wir alle von Natur aus und darüber steht das Katakrima. Wenn wir aber dem Herrn gehören, dann ist dieses Katakrima weg. Wenn wir Menschen in Christus werden, die die Erlösung annahmen, die sich haben retten lassen, die um die Vergebung wissen, und dann stehen wir nicht mehr unter dem Katakrima. Also Römer 8 sagt uns gleich zu Anfang die herrliche Botschaft, wir müssen nicht unter dem Katakrima bleiben. Wir müssen nicht unter dem abfälligen Urteil Gottes bleiben. Das ist mal die erste befreiende Tatsache, indem wir uns retten lassen, Versöhnung, Vergebung annehmen. Zweite befreiende Tatsache, das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn wir die letzten Verse in Römer 7 beachten, da spricht ja Paulus von einer ganzen Reihe von Gesetzen. Gesetz ist ein Zwang, Gesetz ist eine Bindung, Gesetz ist ein Muss. Auch als Menschen in Christus gibt es für uns ein Gesetz, das Gesetz des Christus. Einer trage des anderen Lasten. Da gibt es ein Gesetz des Geistes des Lebens. Auch das ist eine Bindung, aber eine wunderbare Bindung. Wir leben nicht bindungslos, wenn wir dem Herrn gehören, sondern sind fest an ihn gebunden und an das Leben im Geist. Gesetz des Geistes des Lebens macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, von dem Zwang, sündigen zu müssen, nicht von der Möglichkeit. Von der Möglichkeit sind wir nicht frei, solange wir hier leben. Aber vom Zwang sind wir frei. Ganz einfach gesagt, du kannst sündigen, heute, morgen, jeden Tag und wenn du 80 oder 90 Jahre alt bist und ein Heiligungsleben seit Jahren führst. Du kannst sündigen, du musst aber nicht, musst nicht, nein, sei wachsam, gefalle dem Herrn, lebe zu seiner Ehre. Aber wir sollten das nicht so machen wie jener Bruder, der mich mal im Auto fuhr. Ich habe es hier wohl schon öfter erzählt. Er stand der Pfingstbewegung ein bisschen nahe und er sagte zu mir abends um 18 Uhr im Auto, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt. Bitte sag das nicht. Ich würde das auch nicht wagen zu sagen, was an Gedanken plötzlich durch unser Gehirn zieht. Wir können doch nicht sagen, ich habe heute noch nicht gesündigt. Aber wir müssen nicht sündigen und wir dürfen dem Herrn gefallen. Wir sind nicht mehr unter dieser Sklaverei. Da könnte man noch an Römer 5 und 6 erinnern. Ich habe ja mal Führerschein gemacht fürs Auto und ich darf daran erinnern, Einige unter uns oder die meisten können Auto fahren. Und als ich in Gießen meinen Führerschein machte, da war der Fahrlehrer doch, der äußerte sich in einer Art, wie es heute ein Fahrlehrer nicht mehr machen würde. Schau, stückt, was der schwere Fies, sagte der da so in seinem hessischen Dialekt. Schaustück, so wird doch heute ein Fahrlehrer nicht mehr den oder die Auszubildende da anreden, so redet man doch nicht. Ja, also ich habe jedenfalls mitbekommen und weiß es heute noch. Also es gibt zum Beispiel Stoppschilder, da hast du zu stoppen, ganz klar. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich seelenruhig bei einem Stoppschild einfach weiterfahre, nämlich dann, wenn sich da eine Ampel befindet und die Ampel ist auf grün geschaltet. Das höhere Gesetz setzt das niedere außer Kraft. Die Ampel ist dann wichtiger als das Stoppschild, als das Verkehrszeichen. Ampel geht vor Verkehrszeichen. Merken Sie es gut, dann haben Sie schon ein bisschen wieder, wenn Sie einen Führerschein machen wollen, gelernt. Und dann kann es ja sein, dass die Ampel knallrot ist und ich fahre mit gutem Gewissen durch. Wann denn? Wenn auf der Kreuzung ein Polizist steht, der winkt mich durch. Findet man ja heute noch selten nur. Früher hatte man das öfter, Polizisten auf der Kreuzung, die einen durchwinken. Und wenn die Ampel nicht ausgeschaltet ist und zeigt rot, der Polizist geht vor die Ampel. Und die Ampel hat Vorrecht vor dem Verkehrszeichen. So hebt das höhere Gesetz das niedere auf. Die höhere Bindung macht frei von niederen Bindungen. Das ist ein vielversprechender Weg für die Heiligung, dass wir nicht die Sünde anschauen und kämpfen und ringen mit der Sünde und kommen doch nicht los, sondern dass wir uns für etwas anderes mehr interessieren. In dem Maße schwindet das Interesse für die Sünde. Das ist ein vielversprechender Heiligungsweg. Das höhere Gesetz hebt das niedere auf. Dritte befreiende Tatsache. Da lesen wir also, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Das Wort Tat steht nicht einmal im Urtext, sondern da steht einfach Gott. Das, was dem Gesetz unmöglich war, Gott hat eingegriffen. Was war denn dem Gesetz unmöglich? Was kann das Gesetz und was kann das Gesetz nicht? Das Gesetz hat ja durchaus seine Aufgabe im Heilsplan Gottes. Gott hat ja das Gesetz nicht umsonst gegeben und obwohl es eben gewisse Dinge nicht kann, und der Apostel Paulus redet keineswegs verächtlich über das Gesetz, sondern sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Was kann das Gesetz? Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das ist schon einmal ein wichtiger Wert, Sünde überhaupt als Sünde zu erkennen. Und wir leben ja heute in einer Zeit, in der es in der allgemeinen Gesellschaft an Sündenerkenntnis fehlt. Deshalb sind oft Kinder schon so brutal. Da beklagt man sich über die Brutalität von Kindern und Jugendlichen. Und was wird jeden Abend im Fernsehen geboten auf zig Kanälen? Brutale Gewalt, Gewalt, Gewalt. Und dann nachher wundert man sich. Sünde darf nicht mehr Sünde genannt werden. Ja, vor dem 1. August darf ich ja gewisse Sünden noch anprangern, aber nach dem 1. August bei meinem nächsten Besuch, dann sage ich höchstens noch verklausuliert, der Apostel Paulus ist der Meinung in Römer 8, gewisse Dinge seien Sünde und ich bin derselben Meinung. Jetzt passen Sie mal auf, ob ich das nach dem 1.8., wenn dieses Diskriminierungsgesetz in Kraft ist, auch noch sage, oder ob ich dann ins Gefängnis komme, wird man ja mal erleben. Wir sind in einer furchtbaren Weise in eine Umkehr, in eine Verdrehung aller normalen Maßstäbe geraten. Sünde, Sünde nennen, das darf man nicht. Oh nein, das ist Diskriminierung, aber sündigen, das darfst du. Wo sind wir hingekommen in dieser Gesellschaft? Und dann haben Kinder oft keine Maßstäbe und meinen, ja, die Lehrerin hauen oder mal Steine werfen oder mal Messer stechen, ach, warum denn nicht? Das machen die ja auch jeden Abend im Fernsehen. Wo sind wir hingeraten? Da sehen wir, dass Sündenerkenntnis ganz wichtig ist. Die Menschen haben vor 50 und 100 Jahren und 500 auch gesündigt, natürlich. Die waren im Fleisch nicht besser, aber sie hatten, soweit sie im christlichen Kulturkreis lebten, doch wenigstens noch ein schlechtes Gewissen dabei. Während man das heute überhaupt nicht hat und sich mit der Sünde weitgehend brüstet. Das sind notvolle Dinge. Aber ich will nicht den Abend damit verbringen, über die Nöte unserer Zeit zu sprechen. Da werden wir ja nicht froh gemacht. Aber im Worte Gottes werden wir froh. Also zurück. Was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Was ist dem Gesetz möglich und was ist dem Gesetz nicht möglich? Durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Da kriegt der Mensch Maßstäbe. Da weiß er, was er tun darf und soll und was er nicht soll. Du sollst nicht. Das zu wissen ist schon mal sehr wertvoll. Aber was das Gesetz nicht kann, was es uns nicht schenken kann, ist Rettung, Kindschaft, Gottesleben, Geistesfrucht, Vollendung. Diese Dinge kann das Gesetz nicht geben. Die finden wir nur in Christus Jesus. So viel zu den Versen 1 bis 4. Kinder Gottes wissen um drei befreiende Tatsachen, keine Verurteilung für die in Christus Jesus. Das höhere Gesetz hebt die niedere auf. Was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott. Jetzt lese ich mal die Verse 5 bis 7, komme zum zweiten meiner vier Punkte. Und er heißt: Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. 5 bis 8. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Hier greift Paulus noch einmal zurück, gewissermaßen auf Römer 7. In Römer 7 hat er ja auch schon verschiedene Male vom Fleisch gesprochen. Ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Mit dem Fleisch diene ich der Sünde Gesetz, heißt es am Schluss von Römer 7. Das Wort Fleisch müssen wir richtig verstehen. Das ist nicht dasselbe, als wenn man zum Metzger einkaufen geht. Fleisch ist nicht einfach gleichzusetzen mit Körper oder Sexualität. Das wäre eine zu große Einengung des Begriffes. Es ist hier das ganze alte adamitische Wesen gemeint. Mein Ich-Wesen, mein Ego nach Geist, Seele und Leib. Der rebellische Geist, die wehleidige Seele, das leidensscheue Fleisch, alles ist dabei. Der alte Mensch, der dreht sich um Ego, Ego, ich. Und der heutige Mensch, der schämt sich ja gar nicht, sich dazu bekennen, sondern er sagt, jawohl, das Ich, das ist meine Hauptsache. Das haben Sie sicher auch in der Zeitung gelesen, es gibt in Deutschland so viele Single-Haushalte wie nie zuvor, wo einer allein einen Haushalt führt. Das muss ja nun keine Sünde sein. Aber es wirft ein bezeichnendes Licht. So viel Trennungen, so viel Scheidungen. Ja, ich mache meinen Kram lieber alleine. Da redet mir auch keiner rein. Dann kann ich machen, was ich will. Also das Ich spielt beim heutigen Menschen eine ganz große Rolle. Und er bekennt sich offen dazu. Viele bekennen sich offen dazu und legen gar keinen Wert darauf, von der Ich-Bevorzugung loszukommen. Erstmal komme ich und dann kommt eine ganze Weile nichts. Und wenn ich dann noch so gütig bin, na ja, vielleicht gucke ich dann mal nach jemand anders noch. Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches. Mir ist aufgefallen, die vernichtendsten Urteile über das Wesen des Fleisches finden wir nicht in Römer 7, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern finden wir hier in dem triumphierenden Kapitel von Römer 8. Gerade von den Höhen von Römer 8 sieht Paulus die Tiefen des Fleischeswesens umso deutlicher. Krasser und radikaler kann man das wohl nicht mehr sagen, als wie es Paulus hier sagt, Gesinnung des Fleisches. Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Da ist nicht mehr Ego die Mitte, sondern Christus ist die Mitte. Und von dieser neuen Beziehung, ich habe mich als Sünder erkannt, ich habe erkannt, mein Leben ist verfehlt, so geht es nicht weiter. Ich komme zu Jesus, ich bekenne ihm meine Sünde, ich nehme die Vergebung an, ich nehme sein Erlösungswerk an. Und dann kann etwas Neues kommen. Ist jemand in Christus, da ist eine Neuschöpfung. Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede. Der Heilige Geist kommt ins Leben, Christus selber kommt ins Leben, der Vater kommt ins Leben. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Nun müssen wir natürlich sagen, in der Welt gibt es nicht nur brutale Schläger und Räuber, in der Welt gibt es auch edle Menschen, auch bei den Gottlosen. Aber sogar wenn ein gottloser Mensch Gutes tut, um zu zeigen, ich kann auch ohne Jesus Gutes tun, ich brauche eure Religion nicht, ich brauche keine Erlösung, seht doch her, was ich alles Gutes tue, da kriegt er vielleicht noch ein Denkmal gesetzt. Wenn ein Mensch Gutes tut, um zu zeigen, ich brauche die Erlösung nicht, dann ist das vom Motiv her auch schon Sünde. Vom Motiv her. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann das auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Im Fleischeswesen kann ich Gott nicht gefallen. Das funktioniert nicht. Und wenn ich es ganz ernst meine, das wissen wir aus Römer 7. Kinder Gottes durchschauen das Wesen des Fleisches in seiner ganzen Tiefe. Feindschaft gegen Gott. Verbotenes reizt. Und das Gesetz ist zwar keine Sünde, aber es multipliziert die Sünde noch. Verbotenes reizt. Das hat ja Paulus in Römer 7 auch ausgeführt. Als das Gebot ins Leben kam, da wurde es nicht etwa besser, sondern schlechter mit mir. Kinder gehen durch einen Wald. Kinder gehen auf einem Weg durch den Wald. Da biegt links so ein kleiner Weg ab. Naja, interessiert die Kinder nicht. Sie gehen den Weg weiter. Aber nach einiger Zeit steht da ein Verbotsschild. Die Kinder gehen diesen Weg und links ab steht, betreten streng verboten. Oh, jetzt wird es aber spannend für die Kinder. Also da müssen wir mal hin, da müssen wir mal schauen. Das ist ja, Verbotenes reizt. Gesetz kann Sünde nicht überwinden. Vernichtendes Urteil über das Fleisch. Das könnte man ja nun vom Alten und Neuen Testament vielfach entfalten. Das Wesen des Fleisches, die Ich-Sucht des Lot, die Lüge des Abraham, Jakob überlistet Esau, Korahs Empörung, Davids Sünde, die Verleugnung des Petrus. Ach, da haben wir ja ein Beispiel nach dem anderen. Aber das muss ich jetzt und kann ich jetzt nicht alles erzählen. Wir kennen uns ja selber und wissen so wohl auch ein Lied zu singen von Gesinnung des Fleisches. Drittens, dritter Punkt. Jetzt geht es um die Verse 9 bis 14. Also es wird ein Reichtum heute Abend vor uns ausgebreitet. Nimm, 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 lädt uns der himmlische Vater ein. Und gerade weil wir das Wesen des Fleisches kennen und von uns selber nichts mehr erwarten, können wir umso freudiger und positiver nun das nehmen, was der Herr als Positives uns anbietet. 9 bis 14, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Obwohl wir ja als Menschen im Fleische durchaus hier leben. Natürlich leben wir im Fleisch. Und doch sind wir wesensmäßig nicht in diesem Wesen mehr verhaftet. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, innewohnt. Da lassen Sie mich mal gleich etwas sagen. Bruder Karl Merz hat öfter darauf hingewiesen, zweierlei ist zu unterscheiden. Das Wirken des Heiligen Geistes von außen an uns mit dem Ziel der Innewohnung, er wohnt noch nicht, aber er arbeitet von außen an uns durch die Erleuchtung, durch das Wort und die Innewohnung. Die erste Phase ist die, dass der Heilige Geist von außen auf uns einwirkt. Das geschieht überall da, wo das Wort Gottes in Klarheit verkündigt wird. Das geschieht heute Abend. Wenn wir dann Ja sagen, wenn wir uns als Sünder erkennen, wenn wir zu Jesus Christus kommen, und dann nimmt er Wohnung in uns und der Herr Jesus auch und sogar der Vater, siehe Abschiedsreden Jesu, dann wohnt der Geist in uns und dann kann er wirken von innen nach außen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob der Geist von außen nach innen wirkt oder ob er innen wohnt und von innen nur nach außen ausstrahlen kann. Also, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist also keine Bagatelle, das ist keine Nebensächlichkeit, das ist schon entscheidend wichtig. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich habe schon öfter gesagt, wenn wir zur Frage der Krankenheilung, wenn wir da in Römer 8 zwei Verse gut beachten, dann bekommen wir einen nüchternen Standpunkt. Der eine Vers ist Vers 23. Wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Die haben wir heute noch nicht. Wir können krank werden. Ich war es auch am 15. März und danach. Und da sind die meisten von uns schon mal mit in Berührung gekommen. Die Erlösung des Leibes steht noch aus. Wir warten auf diese wunderbare Verwandlung, dass er gleich werde seinem Leibe. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil steht hier in Vers 11. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, so hat es durchaus Auswirkungen, auch auf unsere Leiblichkeit. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus Toten auferweckt hat, in euch wohnt, ach Paulus, warum drückst du dich so umständlich aus? Warum sagst du nicht einfach, wenn der Geist des Vaters in euch wohnt, so wird der Vater eure sterblichen Leiber lebendig machen? Paulus sagt hier nicht Vater, sondern Paulus umschreibt den Vater und das natürlich mit Absicht, zweimal. Mit Absicht nennt er Gott den, der Christus Jesus aus Toten auferweckt hat. Der Christus Jesus aus Toten auferweckt hat, weil das ein Charakteristikum unseres Vaters ist. Der Lebendigmacher ist er, dieser Lebendigmacher. Wenn er in euch wohnt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und ich erinnere mich, dass unsere Brüder und Väter, wie zum Beispiel Geier Heller, darauf hingewiesen haben, hier steht nicht, die gestorbenen Leiber wird er lebendig machen. Das natürlich, morgen früh hören wir davon, 1. 15, ganz klar. Aber hier steht, unsere sterblichen Leiber, die wir heute haben, dürfen auch je und dann erfahren, dass neue Lebenskraft kommt. Herr, lass mich nicht so müde sein, habe ich heute gebetet. Die Fahrt ist ja lang, von der Stuttgarter Gegend bis Siegen. Ist ja doch eine lange Fahrt, die erste längere Reise nach meiner Erkrankung. Und dann kommt man noch über eine halbe Stunde in Stau bei Sinsheim. Da kommst du ja kaum mal ohne Stau durch. Naja, es ging aber. Ein paar Mal Pause gemacht. Herr, und dann bitte ich dich noch um etwas Besonderes, dass du meinen sterblichen Leib heute Abend lebendig machst. Also so habe ich es nicht ausgedrückt, so sage ich es aber jetzt mal. Dass ich auch dann noch imstande bin, die Stunde zu halten und sogar gut und sogar zur Auferbauung der Gemeinde. Herr, ich habe es selber nötig, dass du mir den Glauben stärkst. Nur dann kann ich den Glauben anderer stärken. So lauten manchmal meine Gebete. Also, auf der einen Seite kein Perfektionismus, als dürften und könnten wir nie krank werden, als wäre jedes Krankwerden Sünde. Das war schon der Irrtum der Freunde des Hiob, die immer dem Hiob sagen, ich habe es ja in meinem Buch geschrieben, nämlich, du hast gesündigt, Hiob, du hast gesündigt, sonst wärst du nicht so krank, gib's raus. Hast du einen Mantel versteckt und vergraben im Garten, gib's raus. Das war schon der Irrtum der Freunde des Hiob. Auf der anderen Seite aber ist es schon von Bedeutung, ob in unserem Inneren ein Finsternisgeist wohnt oder ob in unserem Inneren der Heilige Geist wohnt. Ist das vielleicht von Bedeutung für die Seele? Ist das von Bedeutung für die Nerven? Das kann durchaus Bedeutung haben und Kraft zu führen, lebendig machende Kraft bis hinein in den Leib. Also wenn Sie sich aus Römer 8 die Verse 23 und 11 merken, dann haben Sie ein Gleichgewicht in der Frage der Krankenheilung. Ich wollte lesen 9 bis 14 und bin da hängen geblieben. Ich lese weiter Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch, nach dem Ich-Wesen lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Geistesinnerwohnung, Geistesleitung, da könnte man lange darüber reden, da könnte man ganze Freizeiten darüber halten und sind schon gehalten worden. Geistesinnerwohnung. Ich sagte schon, es geht darum, dass der Geist Gottes nicht nur von außen an uns wirkt, sondern in uns wohnt. Dass der Herr Jesus nicht nur bittet, komm zu mir, sondern dass wir ihm Einlass gewähren und er wohnt bei uns und mit ihm der Vater, steht in Johannes 14. Der Geist in uns, Christus in uns, das läuft parallel, das hat miteinander zu tun. Und dann geht es darum, dass wir uns vom Geiste auch leiten lassen. Geistesinnerwohnung und Geistesleitung. Es gibt eine Leitung des Heiligen Geistes auf der inneren Linie, ins Wort hinein und ins Gebet. Er wird euch in das Ganze der Wahrheit führen, wenn jener gekommen ist, der Paraklet, der Tröster, der Zusprechende, der Sachwalter. Johannes 16, Vers 13. Der Heilige Geist führt uns tiefer und tiefer hinein ins Wort, dass wir auch die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge erkennen. Und er leitet uns auch im Gebet. Wir wissen nicht, wie wir recht beten sollen, sagt Paulus ganz demütig, Römer 8, 26. Wir bedürfen auch im Gebet der Leitung des Geistes. Leitung auf der inneren Linie, Leitung auf der äußeren Linie, das haben die Apostel auf ihren Missionsreisen erlebt. Das Leiten des Heiligen Geistes kann durchaus auch bestehen in einem Wehren, in einem Hindern. Das Leiten des Heiligen Geistes kann darin bestehen, dass er sagt, nein, dahin bitte nicht, dahin. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn die Brüder zusammenkommen, die Brüder von der Christlichen Allianz e.V., und in Güglingen im September beieinander sitzen und die Pläne machen für das nächste Jahr. Wie viel kann ich mir noch zumuten? Wie oft gehe ich an den Ort oder lasse ich hin und gehe an den Ort? Nein, nach Berlin gehe ich nächstes Jahr nicht, nach Bern in der Schweiz auch nicht, aber vielleicht gehe ich doch nach Weidenau und vielleicht gehe ich da noch hin und da noch hin. Nein, Wuppertal und Mönchengladbach und Freiburg und Basel, Vergangenheit, Vergangenheit. Aber es gibt noch Orte, wo ich hingehe. Das braucht Leitung, das braucht Leitung. Ja, und als die Apostel dienen wollten in Apostelgeschichte 16 und sie wollten da irgendwo hin nach Norden in Kleinasien, da sagte der Geist Gottes, nein, nicht nach Norden, nach Westen, herüber. Nach Griechenland sollten sie kommen und kamen sie auch. Das war ja nichts Böses, was die wollten. Aber der Geist wehrte zweimal, Apostelgeschichte 16, Vers 6 und Vers 7, nicht nach Norden, nach Westen sollt ihr, nach Griechenland will Gott euch haben. Philippi, Thessalonich, Korinth und schließlich nach Rom, in die Richtung sollt ihr gehen und nicht nach Norden. Das ist auch Geistesleitung und der Geist leitet uns auch bis hin in die alltäglichen Entscheidungen, auf der inneren und äußeren Linie. Noch ein viertes. Römer 8, 15 bis 17. Das ist ja eigentlich fast das Wertvollste und nun habe ich nur noch wenig Zeit, um dieses ganz Wertvolle zu sagen. Möge der Herr es uns umso tiefer einprägen. Kinder Gottes haben Vertrauen, ein Vertrauensverhältnis, ein Verhältnis der Liebe, des Glaubens und des Vertrauens zum Vater. Jesus hat ja gesagt, der Vater selbst hat euch lieb. Was hast du denn Angst vor dem Vater? Wende dich getrost, auch im Gebet, an den Vater. Vers 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Na, was werden die bloß machen, wenn da im Reformationstag dieses Jahres, Ende Oktober, eine neue, eine gerechte Bibel, haben Sie auch schon davon gehört, da soll es eine gerechte Bibel geben. Es langt nicht, dass man eine gotteslästerliche Volksbibel herausgegeben hat, VLOX. Das langt noch nicht. Es muss noch ein zweiter Irrtum hinzugefügt werden, nämlich eine Bibel, die endlich gerecht ist und mit diesem maskulinum, patriarchalischen Vorstellungen endlich mal aufräumt. Gott ist Vater, Sohnschaft. Ich kenne ja diese Bibel nicht, die soll am Reformationstag, weil ich einen Schlag für Martin Luther, die soll am Reformationstag ja erscheinen, diese Bibel, in der endlich weiblich und männlich schön gleichmäßig gerecht verteilt wird. Was nimmt man dann dafür ein Wort statt Sohnschaft? Naja, wahrscheinlich Kindschaft. Und was sagt man denn statt Vater? Was sagt man dann für Abba Vater? Gibt es da auch eine Mutter, die man dann so nennt? Also welch ein Unsinn, nein, welch eine Sünde an Gottes Wort, nicht am wörtlichen Wort zu bleiben, sondern es besser zu wissen. Und wenn man sagt, das ist die gerechte Bibel, dann haben wir ja alle bisherigen Übersetzungen, auch Martin Luther und Elberfelder und sogar der Urtext, griechisch, hebräisch, die sind alle ungerecht, ungerecht. Da wacht sich der Mensch, den Urtext der Bibel als ungerecht zu bezeichnen. Aber wir heute, wir endlich kommen dahinter, dass wir eine gerechte Übersetzung machen und das korrigieren. Das kann man so nicht lassen. Das will der heutige Mensch so nicht hören. Ja, der heutige Mensch, der Zeitgeist bestimmt alles. Also wir bleiben schön bei dem, was wir hier haben. Ob Sie die Übersetzung von Heinz Schumacher nehmen oder ob Sie die Übersetzung der Elberfelder nehmen. Luther ist auch nicht so schlecht, wenn er auch nicht immer ganz wörtlich ist. Ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, Hyothesia, ja, heißt Sohnschaft. Paulus gebraucht auch Kinder. Mal sagt er Söhne, mal sagt er Kinder. Da will er verschiedene Akzente damit setzen. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Wenn er Kind sagt, denkt er an das Geborensein, an das kleine, an das unmündige Kind. Wenn er Sohn sagt, so habe ich den Eindruck, da will er schon mehr hinweisen auf den erwachsenen Sohn, Galater 4, da will er auf den Erwachsenen hinweisen, der Mitverantwortung trägt und Mitverantwortung übernimmt. Das liegt auch in dem Wort Sohnschaft. Indem wir rufen, Abba, Vater, ein ganz vertrauliches Wort, wie wenn man Papa oder Papalein sagt, wie sagte mein Manfred zu mir, Abia, das klang ja so ähnlich wie Abba. Abba, Vater, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Da haben wir wieder den Zusammenhang, den Paulus ja öfter herstellt, zwischen Leiden und Herrlichkeit. Leid wirkt Herrlichkeit. Leid ist nicht umsonst, ist auch nicht ein Irrtum Gottes, sondern seine Führungen, die nehmen wir von ihm an. Ob mit oder ohne Tabletten und Ärzte und so, da müssen wir uns führen lassen. Ich wurde ins Gefängnis eingeliefert, aber da hätte ich mich versprochen, nicht ins Gefängnis bin ich gekommen am 15.03., sondern ins Klinikum von Ludwigsburg. Und dann habe ich schon gemacht, was man mir sagte. Ich habe aber auch gelegentlich widersprochen. Ich habe gelegentlich gesagt, nein, das nicht. Passen Sie bloß auf bei den Ärzten, dass sie nicht alles machen. Aber wiederum auch will ich sagen, es gibt auch ja viele gute Ärzte und gute Tabletten, die wirklich helfen und guten Rat. Ich will die hier nicht schlecht machen und ein bisschen mehr verdienen sollten sie auch. So, jetzt will ich nicht weiter über den Tarifkonflikt hier reden, das ist nicht mein Thema. Leid und Herrlichkeit haben einen biblischen Zusammenhang. Aber, lieber Vater, haben wir noch Furcht vor Gott? Sag nicht so schnell nein. Haben wir noch Furcht vor Gott? Was mag er noch Schlimmes zulassen in meinem Leben? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Aber wir dürfen ihm auch unsere Wünsche in kindlichem Vertrauen sagen. Das mache ich ja auch immer wieder. Wir dürfen ihm unsere Wünsche, Herr, ich bitte dich recht herzlich, dass du es so machst, wenn möglich mit dem Sterben so, wie bei meinem Sohn Manfred, der am 8. Januar 2000 gestorben ist. 3 Tage vorher hat er noch gearbeitet in der Werkstatt für Behinderte. 3 Tage vorher. Ah, das möchte ich auch gerne machen. 3 Tage vorher noch arbeiten. Herr, wenn du willst, lass es geschehen. Also wir dürfen ihm unsere Wünsche bringen. Ob es so kommt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber wir dürfen, sag ihm doch ganz offen und je kindlicher und vertrauender und liebevoller, umso gerne hört er das. Wir dürfen dem Abba, Vater, alle diese Dränge in kindlichem Vertrauen bringen. Sag ihm alles. Ich wollte schon mal eine Liste machen in Gnade und Herrlichkeit, aber meine Frau hat mir abgeraten, vor Jahren war das schon, das wüssten doch die Geschwister sowieso. Ich wollte eine Liste machen, Gebete, bei denen wir nicht sagen müssen, wenn es dein Wille ist, und Gebete, bei denen wir dazu sagen müssen, wenn es dein Wille ist. Es gibt Gebete, Bitten, da musst du nicht sagen, wenn es dein Wille ist. Herr, heilige mich, reinige mich, führ mich tiefer in dein Wort, lass die Geistesfrucht wachsen. Müssen wir da sagen, wenn es dein Wille ist, lass die Geistesfrucht wachsen? Das will er doch, wissen wir doch ganz klar. Galater 5, 22. So könnte ich vieles nennen, wo wir ganz sicher sind, hundertprozentig, das will er. Und dann natürlich, dass wir schön gesund bleiben, dass wir in Frieden einschlafen, überhaupt nicht Demenz, kein bisschen, sondern scharfsinnig bis zum Letzten. Unser Manfred konnte Minuten vor seinem Sterben noch Fragen der Mutter auffassen und richtig beantworten mit Ja und mit Nein. Minuten vor dem Sterben, ist doch schön, bete doch auch mal um sowas. Wenn du meinst, es tun zu sollen, darfst du das tun. Also, wir dürfen dem Vater alles sagen, aber es gibt Bitten, da haben wir dann schon zu sagen, natürlich, wenn es dein Wille ist. Wenn es dein Wille ist, verschon mich vor dem, verschon mich vor dem, bring mich morgen mit dem Auto wieder gut nach Hause, heil. Und wenn ein Stau kommt, lass den Stau doch nicht so arg werden. Wenn es dein Wille ist, wenn es dein Wille ist. Ich denke, das können wir unterscheiden. Wir dürfen dem Vater alles sagen. Und am Ende kriegen wir noch etwas ungeheuer Wichtiges gesagt. Wenn aber Kinder so auch erben, da stimmt einmal die himmlische Rechtsprechung mit der irdischen überein. Um Erbe zu sein, brauchst du nur Kind sein, dann bist du auch Erbe. Du musst nicht unbedingt Abitur haben, du musst nicht unbedingt studiert haben, du musst dich nicht so und so bewährt haben, sondern Kindschaft allein wirkt schon Erbschaft. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir Kinder sind, sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir sollen miterben, mitrichten, mit königlich herrschen, mit. Wunderbar. Und was Erben bedeutet, das heißt nicht nur die Hand auflegen, aufhalten, sondern wir haben ja im Alten Testament ein Buch vom Erben. Wir haben ein Buch vom Richten, das Buch der Richter, und wir haben ein Buch vom Erben, das Buch Josua, wo Israel sein Erbe antritt. Das ist verbunden eventuell mit Kämpfen, das ist verbunden damit, dass man Land in Besitz nimmt, via geistlicherweise, dass wir etwas in Besitz nehmen, gestalten, verwalten in zukünftigen Äonen mit dem Christus. Mit Erben, mitrichten, steht ja 1. Korinther 6, Vers 2 und Vers 3, mit königlich herrschen, 2. Timotheus 2, Erben Gottes und Miterben Christi. Also, ihr Lieben, ich darf zusammenfassend sagen, hier haben wir einen wunderbaren Reichtum und die Ermahnung lautet, willst du das links liegen lassen? Das, was ich heute Abend gesagt habe, ist wichtiger als Fußball, oder? Ist jemand anderer Meinung? Also das ist noch wichtiger als Fußball und als Weltmeisterschaft. Hier geht es um eine andere Weltmeisterschaft. Hier geht es um eine wirkliche Welterlösung, Weltvollendung mit dem Christus. Fortsetzung morgen früh über 1. Korinther 15, 1 bis 28. Erste und letzte Dinge im Plane Gottes. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.